ist es immer der Wille Gottes, des Gottes, der Mensch geworden ist, der am Kreuz für uns gelitten hat, der uns zu unserer Erlösung auferstanden ist, ist es immer sein Wille, uns zu heilen. Manche haben da einige Zweifel. Und tatsächlich gibt es eine Stelle im Neuen Testament, in der Jesus jemandem Krankheit androht. Jesus selber. Müssen wir uns genauer anschauen. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist und eingeschaltet hast zu unserem Blick in die Bibel. Wunderbar, freue mich sehr. Amen. Gut, also wo ist die Stelle, an der Jesus tatsächlich einer Person Krankheit androht? Offenbarung Kapitel 2, lass uns da mal aufschlagen, das ist ein wichtiger Vers meines Erachtens. Was ist das für eine Person und spricht es für alle Krankheiten? Offenbarung Kapitel 2 und ich lese mal ab Vers 20. Jesus spricht, der auferstandene Jesus spricht zur Gemeinde in Thyatira. Es ist in Kleinasien, die heutige Westtürkei, damals war das alles noch römisch-griechisch. Und er sagt Folgendes: Ich habe gegen dich, dass du das Weib Isebel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Also was ist das bitte für eine Lehre, die sich sehr der Welt anpasst? Und die hat gesagt, so quasi, ach, da können wir ruhig mitmachen. Sie hat gelehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Vers 21. Ich gab ihr Zeit, dass sie Buße tue. Und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Also Jesus hat nicht sofort, als sie begonnen hat, Quatsch zu predigen und einen weltlichen Lebensstil zu praktizieren, nicht sofort den Hammer fallen lassen. Bums. Was wir hier denken, ja, manchmal. Wir machen einen Fehler und sofort ziehen wir den Kopf ein, weil wir denken, der Hammer fällt. Aber Jesus sagt, so schnell geht es nicht. Sondern es ist so, dass er ihr Zeit gegeben hat, dass sie umkehrt von ihren bösen Werken. Und sie will nicht umkehren von ihrer Unzucht. Also wenn du nicht umkehren willst, ist das was anderes. Und jetzt kommt eben Vers 22. Siehe, ich werfe sie aufs Bett, das ist wohl das Krankenbett. Also der Ort ihres falschen Vergnügens wird der Ort ihres Gerichts. Und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in große Bedrängnis. Also ich kann gut auf Bedrängnis verzichten und erst recht kann ich auf große Bedrängnis verzichten. Vor allem weißt du, wenn Gott diese Bedrängnis hier auch noch anleiert. Hallo? Denn da gibt es kein Entkommen. Also nochmal. Ich werfe sie aufs Bett werfen und die, die mit ihr Ehebruch treiben, in große Bedrängnis. Wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Oh, okay. Nur dann, wenn sie nicht umkehren. Auch für die ist es nicht so, dass sofort der Hammer fällt, sondern sie müssen umkehren und nur dann, wenn sie nicht umkehren, wird Gericht sie treffen. Also zwischen der Sünde und dem Gericht kommt eine Zeit, in der Gott wartet, dass du die Sünde lässt, bekennst und sagst, okay, war ein Fehler, mache ich jetzt nicht mehr. Herr, Gnade, dann gibt er dir Gnade, dann gibt er dir Vergebung. Aber wenn du in deinem Fehlverhalten, in deiner bewussten Sünde bleibst, kommt früher oder später Gericht, sagt das Wort Gottes hier. Und dann kommt noch ein entsetzlicher Vers, der muss unbedingt auch noch erwähnt und erklärt werden, Vers 23. Und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten. Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde einem jeden von euch nach euren Werken geben. Tust du gute Werke, kriegst du gute Konsequenzen. Tust du schlechte Werke, kriegst du schlechte Konsequenzen. Sag mal mit mir, Taten haben Konsequenzen. Okay, jetzt noch mal ganz kurz zu diesem Satz hier. Und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten. Wir können jetzt sagen, Herr, was ist denn da los? Du kannst doch die Kinder nicht zur Rechenschaft ziehen für die Sünden der Eltern. Naja, wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, dann sehen wir im 1. Könige Kapitel 14, was da Sache ist. Da ist nämlich so etwas Ähnliches passiert. Da hatte Israel einen bitterbösen König namens Jerobeam. Dessen Sohn ist krank geworden. Und dann ist er verkleidet, hat seine Frau verkleidet zum Propheten geschickt. Und der Prophet hat gesagt, dieses Kind wird sterben. Weil an ihm als einzigem aus der ganzen Familie etwas Gutes vom Herrn gefunden wurde. Also dieses Kind, das war noch gut, das Kind, das war noch in Ordnung mit Gott. Es hat noch nicht die sündhaften Wege seiner Eltern gelernt. Und jetzt hat Gott gesagt, ich nehme den zu mir, bevor der auch abdriftet, dieses Kind, und dann genauso verloren geht. Denn es ist so, dass Kinder, wenn sie sterben, direkt in den Himmel gehen. Woher weiß ich das? Ich leite das aus Römer Kapitel 7 ab. Kannst ab Vers 9 lesen. Paulus sagt da, ich lebte und dann kam das Gebot. Ich habe das Gebot übertreten und ich starb. Also er ist erst dann geistlich gestorben, als er ein Gebot bekommen hat von Gott und dieses Gebot übertreten hat. Dann ist er geistlich gestorben. Vorher war er geistlich lebendig. In dem Zustand des geistlichen Lebens wirst du nicht verurteilt und kommst auch nicht in die Hölle, sondern im Gegenteil, Gott nimmt dich zu sich. Und so ist es hier zu verstehen. Es kommt Gericht über diese Leute, wenn sie nicht Buße tun. Und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten, in anderen Worten, die werde ich quasi wie Holzscheide vom Feuer noch retten, die werde ich zu mir versammeln. Denn bei mir sind sie sicher, im Gegensatz zu bei der Mutter und bei den ganzen anderen Leuten da. Also das ist ziemlich heftig. Wir gehen hier mit ziemlich heftigen Schriftstellen um. Aber ich habe mir gedacht, diese schwierigen Sachen müssen wir gleich von vornherein ausräumen, damit wir hinterher nicht da Fragen haben. Denn Leute haben Fragen. Wenn Leute ehrlich sind, haben sie Fragen über viele Dinge. Unser Thema ist, will Gott immer heilen? Ja gut, es gibt die Situation, wo Jesus sagt, ich will sie aufs Bett werfen. Okay? Das ist eine ziemlich üble Sache. Aber es passiert nur dann, wenn du in deiner Sünde verharrst und nicht umkehrst. Ansonsten gibt es für dich Heil und Erlösung, preis dem Herrn. Noch eine zweite Situation, wo Jesus jemandem sagt, pass auf, das ist der Mann vom Teich Bethesda, der geheilt worden ist. Ein Mann am Teich Bethesda lag Jahre und Jahrzehnte lang da und war krank. Und am Teich Bethesda hatte eine Besonderheit. Da ist immer wieder ein Engel gekommen und hat das Wasser bewegt. Und wenn dann das Wasser bewegt war, dann ist der Erste, der in dieses Wasser hineingestürzt oder gefallen oder gesprungen ist, geheilt worden. Sehr praktisch, ne? Fühle mich schlecht, geh mal baden. Wunderbar. So ähnlich war das da. Und dieser Mann, der hat es irgendwie in 38 Jahren oder so nicht geschafft, ins Wasser zu kommen. War immer jemand anders da. Dann kommt Jesus und heilt ihn. Und der Mann wird von einem Moment auf den anderen gesund. Phänomenal. Und dann geht Jesus weg und dieser Mann ist geheilt. Und dann treffen sie sich später wieder im Tempel. Und im Tempel, in Johannes Kapitel 5, ich denke es ist Vers 14, sagt Jesus zu ihm, du bist geheilt worden, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Also es ist jetzt keine direkte Drohung, es ist vielmehr eine Warnung. Pass auf, ändere deinen Lebensstil, sonst kann dir was Schlimmeres passieren, als was du bisher erlebt hast. Und auch an anderen Stellen, erzähle ich in der Bergpredigt zum Beispiel, schreibt Jesus oder sagt Jesus viel über was passiert, wenn du in Sünde verharrst. Wenn deine Hand dir Anlass zur Sünde gibt. Hau sie lieber ab, als mit zwei Händen ins Verderben zu fahren. Solche Sachen sagt Jesus. Also Jesus spricht auch über Gericht und diese Dinge. Wenn du da genaueres wissen möchtest, gibt da ein populäres Buch, das heißt Die Bergpredigt, ein Volkskommentar von einem echt guten Prediger. Gibt es im Bücherladen bei uns, gibt es ein billiger als im Internet. Im Internet kostet es ungefähr 15 Euro, bei uns kostet es nur 10. Also schlag ruhig zu. Amen. Leute in Amerika haben sich das gekauft und es gibt jetzt auch in vielen anderen Sprachen. Die muss jetzt nur noch alle nach und nach hochladen. Okay, so viel zur Eigenwerbung hier. Amen. Aber jetzt noch einmal. Kann der Gott, der seine Göttlichkeit im Himmel gelassen hat, seine Allmacht und Mensch geworden ist, kann der Gott, der am Kreuz unsere Sünden auf sich genommen hat, kann der Gott, der von den Toten auferstanden ist, um uns zu versöhnen mit Gott, der uns den Himmel erkauft hat, der uns die Tür aufgestoßen hat in den Himmel, kann dieser Gott wirklich wollen, dass wir krank sind, sagen wir? Also irgendwie hakt es da vom Logischen her. Und du kannst jetzt natürlich sagen, ja, aber warum sind dann so viele Christen krank? Das wollen wir uns in den nächsten Tagen und Wochen hier, Sonntagen, anschauen. Denn am 27. ist unser Heilungsgottesdienst und da wollen wir dann bereit sein und von Gott empfangen. Halleluja. Okay, deswegen lasst uns jetzt ein wenig methodisch und systematisch vorgehen und es anschauen. Und wir gehen mal zu 2. Mose Kapitel 15. Dort offenbart sich Gott unter seinem Namen Jahwe Rapha. Und sagst ja, das ist jetzt hebräisch für mich. Richtig. Dieses heißt auf Deutsch übersetzt, ich bin der Herr, der dich heilt oder der Herr, dein Arzt. Also meine Damen und Herren, Gottes Name ist, ich bin der Herr, dein Arzt. Da muss es doch irgendwie sein Wille sein, dass er uns heilt. Amen. Aber zum Empfangen von göttlicher Heilung brauchst du natürlich Glauben. Und Gott testet uns da immer wieder einmal. Jetzt nicht mit Krankheit, sondern mit bestimmten Umständen. Gott möchte, dass du in den schwierigen Situationen deines Lebens nicht verzagst, nicht anfängst rumzufluchen, nicht anfängst dich auf den Boden zu schmeißen, mit den Fäusten zu trommeln und zu sagen, warum immer ich, oh Gott. Sondern, dass du sagst, hey, mein Erlöser lebt. Und es sieht vielleicht schlimm aus, aber Gott wird diese Situation nehmen und wird sie für mich hindrehen und hinwenden, dass sie mir zum Schluss dienen muss. Bei Gott, er wird diesen Mist zu Dünger verwandeln. Amen. Wir können da Amen sagen in der Gemeinde, aber wenn es dann mal passiert, ja, dass du dir mit dem Daumen auf dem Hammer haust, mit dem Hammer auf dem Daumen haust, dann sieht es vielleicht wieder ganz anders aus, wenn du in der eigentlichen Situation bist. Aber der Herr, der möchte das tatsächlich. Der möchte, dass du dir den Geist des Glaubens anziehst. Dass du bekennst, Gott ist mit mir, egal wie es jetzt aussieht. Es ist nicht ganz einfach. Lass uns eine Begebenheit anschauen. 2. Mose, Kapitel 15. Also wir waren jetzt im letzten Buch der Bibel vorhin, Offenbarung, und jetzt sind wir im 2. Buch der Bibel. Wir hüpfen von ganz hinten bis nach ganz vorne. Was ist jetzt also passiert? Israel ist aus Ägypten ausgezogen, sie sind durchs Rote Meer, sie haben sich gefreut, sie haben gejubelt, sie haben einen ellenlangen Dankpsalm gesungen, 21 Verse lang, denn der Pharao, der ihnen nachgeritten ist und sie wieder gefangen nehmen wollte, der ihnen nachgeritten ist ins Rote Meer, über dem sind die Wellen zusammengeschlagen, dieser Feind ist abgetrieben, dieser Feind ist davongeschwommen, den werden sie nie mehr sehen, der ist ein für alle Mal neutralisiert und weg. Das ist wunderbar. Ja, wenn diese Kräfte und Mächte, die dich bisher geplagt haben, wo du noch kein Christ warst, wenn die endlich weg sind, Halleluja. Singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, Pferd und Wagen warf er ins Meer. Das reimt sich sogar im Deutschen. Das war jetzt Vers 21. Und jetzt schauen wir Vers 22 an. Und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen und sie zogen durch die Wüste Schur und sie wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Gerade sind sie durch ein riesiges Meer gezogen und jetzt laufen sie in der Wüste herum und finden kein Wasser. Blöde Situation. Vom Überfluss zum Mangel. Aber sie haben gerade erlebt, wie Gott das Wasser für sie teilt, wie er die Feinde wegschwemmt. Der Durst und der Hunger sind auch ein Feind. Wird Gott diesen Feind hier jetzt auch wegschwemmen? Eigentlich, ne, hätten sie irgendwie sich inspirieren lassen sollen von Vers 21. Wenn der Herr also Pferd und Wagen ins Meer werfen kann und wir haben hier kein Wasser, dann würde er irgendwoher irgendwie schon Wasser bringen, denn er hat uns ja in diese Wüste hineingeschickt. Wenn Gott dich in die Wüste schickt, dann hat er Wasser für dich in der Wüste. Da kamen sie nach Mara und tatsächlich, sie finden Wasser. Sie finden Wasser, oh, das ist wunderbar. Sie fangen wieder an zu hüpfen und zu tanzen. Sie kriegen einen elastischen Schritt hier, ja, und sie tigern hin zum Wasser und sie fangen an zu schlürfen und sie stellen fest, dieses Wasser ist bitter. Blah. Was jetzt? Was nun? Welche Reaktion hat Gott sich erwartet? Dass sie irgendwie ihren Glauben zusammenkratzen. Und sagen, naja, schwierig, aber wir erwarten mal auf die Lösung, die der Herr hier hat. Haben sie aber nicht gemacht. Das Volk murrte gegen Mose. Eigentlich haben sie gegen Gott gemurrt. Weißt du, wenn sie gegen den Mann Gottes murren, dann murren sie eigentlich gegen Gott. Wenn der sie dorthin führt, wo Gott sie haben will und es gefällt ihnen dort nicht, dann schlagen sie das Pferd, meinen aber den Reiter. Sie murren. Was sollen wir trinken? Da schrie Mose zum Herrn und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Das warf er ins Wasser und das Wasser wurde süß. Also ich sag mal, das ist eine eigenartige Art, Wasserpurifikation zu betreiben. Normalerweise muss es durch alle möglichen Filter gehen. Auch in der Kläranlage geht es durch alle möglichen Filter, bis es dann wieder in den Naturkreislauf aufgenommen wird, in den Bach fließt. Hier zeigt Gott Mose übernatürlich ein Stück Holz. Wahrscheinlich eine Pflanze, weiß auch immer genau. Und die soll er ins Wasser werfen. Und alle schauen zu, wie dieses Holz durch die Luft fliegt und auf dem Wasser aufklatscht. Und das braune Wasser wird plötzlich blau und wird gut. Und sie denken sich, was ist denn jetzt passiert? Da hat sich etwas ereignet. Und dann geht Mose höchst selbst hin und fängt an, dieses Wasser zu nehmen und zu trinken. Und sie stellen fest, er fällt nicht tot um oder es geht ihm nicht schlecht. Und dann fangen sie alle an zu trinken. Das Wasser wurde süß. Also hier haben wir schlechtes Wasser, das sich in gutes Wasser verwandelt. Ihr Lieben, das ist natürlich symbolisch. Schau, das schlechte Wasser ist ein in Sünden toter, gefallener, bitterer Geist. Die meisten Menschen, die keine Christen sind, sind bitter. Irgendwann werden sie das. Viele Christen sind sogar auch bitter. Und dann kommt der Herr und er wirft das Kreuz sozusagen in diese Seele hinein. Und dann wird es gut. Dann wird das Wasser sauber, dann wird das Wasser gut, dann wird das Wasser trinkbar. Dann werden diese Menschen wieder genießbar. Bittere Menschen werden süß. Erinnert uns übrigens auch an Johannes 2. An das Schmutzwasser aus den Reinigungsgefäßen, das Jesus in Wein verwandelt hat. Exakt genau dasselbe. Er hat den sündentoten Geist verwandelt in süßen, berauschenden Wein. Na, so weit waren wir im Alten Testament noch nicht. Aber wir sind so weit. Wer ist froh, dass wir so weit sind? Na, denn du bist nicht nur gerettet, wie die im Alten Testament, sondern du bist von Neuem geboren, wenn du an Jesus glaubst. Das Wasser in deinem Herzen verwandelt sich in Wein und du gewinnst Qualitäten, berauschende Qualitäten, die du vorher nicht hattest. Bejahe das ruhig. Amen. Vers 26. Dort legte er Ordnung und Recht für es fest und dort prüfte er es, also Gott, das Volk. Und er sprach, wenn du willig auf die Stimme des Herrn deines Gottes hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, und seinen Geboten gehorchst und all seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn ich bin der Herr, der dich heilt. Also diesen Vers solltest du dir unterstreichen, solltest du auswendig lernen, solltest du dir merken. Vor allem die letzten paar Worte. Ich bin der Herr, der dich heilt. Gottes Wille für dich ist grundsätzlich, dass du geheilt bist, dass du gesund bist, dass es dir gut geht. Wenn du das christliche Leben lebst, wenn du einen christlichen Lebenswandel pflegst, dann hat es Auswirkungen auf dich, die gesund für dich sind, die gut für dich sind. Und wir schauen auch die Warnung an. Wenn du das also tust, wenn du Jesus nachfolgst und in Liebe wandelst, dann werde ich keine der Krankheiten dir auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Warum hat Gott den Ägyptern Krankheiten auferlegt, diese Plagen auferlegt? Warum hat er das gemacht? Weil es elende Sünder waren, die Schinder und Schinder waren, die das Volk versklavt haben, ausgebeutet haben, weil sie böse Menschen waren. Deswegen, das war Gericht seiner Zeit. Deswegen hat er diese Plagen kommen lassen. Diese Drangsal und große Drangsal. Aber das soll dir ausdrücklich nicht passieren. Du gehst mit Gott, du hast Jesus im Herzen und dann ist die Hand Gottes über dir und es ist gut für dich. Es ist gesund für dich. Christsein ist gesund für dich. Und es gibt ja auch Speisegesetze. Wisst ihr, die Speisegesetze, die wären heute wahrscheinlich andere. Es hat ja viel mit Hygiene zu tun. Diese ganzen Reinigungs- und Speisegesetze aus dem Alten Testament, die Gesetze, die Mose hier anbringt, diese Regeln. Na, wenn du deine Notdurft verrichtest, sollst du also nicht wie im Mittelalter das zum Fenster rausschmeißen, auf die Straße, wo es dann also zum Aroma der Stadt beiträgt, gute Güte, sondern du sollst einen Spat nehmen und das Lager verlassen und so weiter und das Ganze dann zudecken. War nicht alltäglich, eine hygienische Regel. Oder du sollst bestimmtes Fleisch nicht essen und so. Das hatte damals Gesundheitsgründe. Gott hat es entsprechend geregelt. Heute wären diese Regeln wahrscheinlich andere. Heute wären die Speisegebote wahrscheinlich andere. Na, du sollst nicht mehr als ein Stück Torte in der Woche essen. Ja? Du sollst weniger Zuckerwasser trinken. Unser Zeug. So würden diese Gebote wahrscheinlich heute ausschauen. Gelten diese Gebote für uns heute noch, die Speisegebote aus dem Alten Testament? Manche machen da ein Riesenbrimborium drum. Essen kein Schwein und auch kein Schrimp und so, weil Gott eben sich dagegen ausgesprochen hat im Alten Testament. Naja. Apostelgeschichte Kapitel 10, da ist es so, dass der treue und brave wiedergeborene Petrus, der immer noch sehr jüdisch ist und das Gesetz der Juden immer noch hält, dass der eine Vision hat. Er ist auf einem Hausdach und betet und da kommt plötzlich ein Tuch herab aus dem Himmel mit allen möglichen Tieren, unreine Tiere, also Schweine, Wildschweine und alles mögliche, Schrimps und so Zeugs, die sind da in diesem Tuch drinnen. Und die Stimme Gottes vom Himmel kommt und sagt, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Und Petrus sagt, keineswegs, Herr, denn ich esse immer koscher, ich habe noch nie unreines Zeugs hier gegessen, mache ich nicht. Und dann sagt Gott zu ihm, was Gott gereinigt hat, nenne du nicht unrein. Schau, Gott kann Speisegesetze erlassen und er kann sie wieder kassieren. Er ist Gott. Und Jesus ist nicht gestorben und hat gesagt, wenn ihr an mich glaubt und euch beschneiden lasst und auf Schrimp verzichtet und keine Schweinswürstel mehr esst, dann werdet ihr gerettet. Stimmt nirgendwo. Ernstes, es gibt nur eine Bedingung und es ist das, dass du an Jesus glaubst. Er ist für dich gestorben. Es ist allein aus Gnade, allein durch Jesus und allein durch den Glauben. Was hat zum Beispiel der Verbrecher, der mit Jesus am Kreuz hing, noch tun können? Er hat zu ihm gesagt, Jesus, wenn du in dein Reich kommst, denk an mich. Das war alles, was der Mann sagen hat können. Er hat gesagt, Jesus, ich wäre gern bei dir. Er hat nicht gesagt, komm in mein Herz, sei mein Herr und solche Sachen. Hat er gar nicht gemacht. Er hat nur gesagt, ich will bei dir sein in Ewigkeit. Helf mir, denk an mich. Und Jesus hat zu ihm gesagt, wahrlich, ich sage dir, du wirst mit mir im Paradies sein. Der Mann war angenagelt. Was hat er noch für Jesus tun können? Nichts. Er hat keine guten Taten mehr tun können. Er hat nicht mehr recht wandeln können, weil seine Füße nämlich ein für alle Mal allzu geliefert waren. Gnade, es ist rein aus Gnade. Da halten wir dran fest. Amen. Also das ist wichtig. Ich will, dass du dir richtig vorstellst, dass die Hand Gottes offen ist dir gegenüber. Vor allem, wenn du krank bist. Da fließt Heilung. Wenn du kein Mafioso bist oder in Unzucht lebst oder so, dann kann ich dir versichern, die Hand Gottes ist mit dir zum Guten. Und auch wenn du durch schwierige Dinge gehst, durchs Todestal wegen mir, wenn du angegriffen wirst, du, der Herr hat einen Stecken und einen Stab und er lässt er herabsausen auf deine Feinde. Und dich lotst er durch dieses Tal hindurch, auf die grüne Weide, preis ihm an, wo dann dein Becher wieder überfließt. Halleluja, Gott ist ein guter Gott und er meint es gut mit dir. Aber du musst mit ihm gehen. Schau, das Glaubenswerk, das du tust, ist, dass du aufrichtig wandelst vor dem Herrn, deinem Gott. Wir sind jetzt nicht mehr den Geboten aus dem Alten Testament unterworfen, aber die 10 Gebote, meine Damen und Herren, die buchstabieren den Wandel in Liebe wunderbar aus, bis zum heutigen Tag. Du sollst Vater und Mutter ehren, der Herr soll dein Gott sein und kein anderer neben ihm. Du sollst also nicht lügen, erst recht nicht vor Gericht, sollst nicht Ehe brechen, sollst nicht neidisch sein, diese Dinge. Das sind alles Charakteristiken der Liebe Gottes, sind alles Charakteristiken Gottes. Und wenn du darin lebst, ja, das ist gut. Du hältst dann zwar diese Gebote, aber du tust es aus Glauben. Ich werde dir keine Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Und dann gingen sie weiter nach Elim. Dort waren 12 Wasserquellen, offensichtlich für jeden Stamm eine. Und 70 Palmbäume, da haben sie sich dann in den Schatten legen können. War es nicht so heiß, da ging es dann wieder besser. Schau, wenn der Herr dich durch eine Krise führt, aus der du nur durch seine Intervention rauskommst, durch ein Wunder Gottes, und das stresst ihm in der Seele, das ist wirklich so, dann kommt irgendwann hinterher wieder der Moment, wo es vorbei ist und wo es wieder leichter wird. Amen. Ja, es geht nicht immer nur von tief zu tief beim Herrn, sondern es wird auch wieder besser. Es wird auch wieder besser. Amen. Gut, jetzt ist Heilung immer der Wille Gottes. Naja, sein Name ist, ich bin der Herr, der dich heilt. Was willst du dazu sagen? Offensichtlich ist grundsätzlich Heilung sein Wille. Und die Speisegesetze und so, ja, du, das war gegen Krankheitserreger im Essen. Also auch nicht dumm, ja, wenn man sich da ein wenig informiert. Amen. Gut, jetzt lasst uns noch ein paar Verse anschauen, ein paar richtig gute. Ich gehe mal, Mensch, ich kriege die Bibel gar nicht aus der Hand, glaubst du es? Wir gehen mal zu Psalm 103. Ein wunderschöner Psalm von David. Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Denk nicht so viel über deine Probleme nach, sondern über die Siege, die Gott dir in der Vergangenheit geschenkt hat. Amen. Dazu muss man sich manchmal entscheiden. Also ich zumindest. Denn wir haben alle eine Tendenz ins Negative. Das ist einfach menschlich. Und jetzt kommt Vers 3, der Vers, auf den ich raus will. Preis also den Herrn, meine Seele, der da vergibt alle deine Sünde. Wie viel? Also wenn du es nicht übertreibst mit Sünde, sondern um Vergebung bittest, dann kommst du um Gericht herum. Dann vergibt er dir, dann gibt er dir eine neue Chance. Dann kannst du ja weitermachen, wie wenn nichts gewesen wäre. Es ist gut. Aber es geht noch weiter. der da heilt alle deine Krankheiten. Wie viele Krankheiten?
Alle.
Wie viele?
Alle.
Sind ziemlich viele. Der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der dich mit Gutem sättigt oder der mit Gutem sättigt dein Leben. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Also Gottes Wille für dich ist erneuerte Jugend, wenn du schon ein wenig betagt bist. Du sollst auch im Alter noch saftvoll und grün sein und deine Frau um den Tisch herumjagen, preis dem Herrn. Und das hat der David geschrieben. David war ein Kriegsmann. Die setzen sich bewusst und absichtlich Stresssituationen aus in der Schlacht. Und da kassierst du auch. Wenn du dich auf eine Schlacht einlässt, dann ist es nicht so, dass du immer nur austeilst. Du steckst da auch mächtig ein. Könige haben sich zurückgezogen und haben sich heilen lassen von ihren Wunden und so. Er sagt also, der alle deine Krankheiten heilt, der alle deine Gebrechen heilt. Hey, Gott hat mich auch in meinen Kämpfen immer wieder bewahrt. Und wenn ich mal eine draufbekommen habe, sodass mir die Ohren geklappert haben, und wenn ich mal auf dem Boden lag und einer auf mir herumgesprungen ist und mir die Rippen gebrochen hat, dann hat er mich wiederhergestellt. Er hat alle meine Gebrechen geheilt und er hat mein Leben aus der Grube erlöst. Also offensichtlich war er auch ab und zu mal dem Tod nahe. Ja, wenn du da siehst, wie so eine Gruppe von Feinden auf dich eindrängt, mit gezücktem Schwert und mit gebleckten Zähnen, da kannst du schon mal anders werden. David hat sich Probleme ausgesucht, die er lösen wollte. Die waren mit Stress verbunden, mit tierischem Stress. Und Gott hat ihn bewahrt und es hat ihm nicht unbedingt jetzt gefallen, aber er hat gewusst, er geht nicht alleine in die Schlacht. Er zieht nicht alleine aus gegen die Philister, die Israel bedrängen, sondern der Herr ist mit ihm. Halleluja. Der Herr ist auch mit dir. Lass uns mal rüberwechseln zu Matthäus Kapitel 8. Ich kann nur Verse 16 und 17 lesen. Matthäus Kapitel 8, Verse 16 und 17. Als es aber Abend geworden war, es war ein Sabbat, Jesus hat in der Synagoge gepredigt, in Kapernaum ist jemand geheilt worden und es hat sich herumgesprochen den ganzen Tag über. Buschtelefon, ja, hat gefunkt, was das Zeug hält. Und am Abend des Tages waren dann die Leute vor der Tür. Und als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm. Und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten oder Gebrechen und trug unsere Krankheiten. Wenn man Leute auf Jesaja hinweist, Jesaja 53 genau, Vers 4, wo das steht, dann sagen die, ja, das sind geistliche Krankheiten, das sind geistliche Gebrechen. Dieser Vers hier lässt aus dieser Auslegung die Luft raus. Denn hier werden Leute körperlich geheilt und der Apostel, der bezieht also diese Heilungen auf die Erfüllung dieser Prophetie. Er nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Besessene werden geheilt, er trieb die Geister aus mit einem Wort, er heilte alle Leidenden. Wie viele Leidende?
Alle.
Alle Leidenden sind hier alle Kranken. Das ist der Wille Christi für uns. Jetzt schlendern wir rüber zu 1. Petrus Kapitel 2. Ich lese nochmal Vers 24. Jesus hat unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen, an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, also ein christliches Leben führen, ja, in aller Rechtschaffenheit. Und jetzt kommt's. Durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. In Gottes Augen ist deine Heilung eine solche Tatsache, dass er das in die Vergangenheit setzt. Ihr seid geheilt worden. In anderen Worten, es gibt offensichtlich irgendwie ein Lagerhaus Gottes im Himmel, in dem deine Heilung darauf wartet, dass du sie abholst. Müssen wir uns jetzt genauer anschauen. Denn warum sind dann so viele Christen krank? Warum trifft es uns selber ab und zu? Gut, zunächst mal vielleicht noch Hosea Kapitel 4, Vers 6. Da steht, mein Volk kommt um aus einem Mangel an Erkenntnis. Wenn du nicht glaubst, weil du nicht weißt, dass Heilung immer Gottes Wille ist, dann wirst du das natürlich auch nicht erleben. Aber der Herr möchte, dass du dir das ansiehst, dass du sagst, hey, der Herr ist mein Arzt, auch wenn ich jetzt durchs Krankheitstal gehe, ich werde wieder rauskommen in Gottes Namen. Ne? Sollte zumindest dein Bekenntnis sein. Darüber solltest du nachdenken. Jesus als Heiler sehen. Amen. Lass mich noch ein paar Verse anbringen. Petrus sagt in Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 38, zu Cornelius, dem römischen Hauptmann, dem ein Engel erschienen ist. Der Engel hat dann gesagt, lass den Petrus holen, der wird predigen für dich, der wird dir das Evangelium bringen, gute Nachricht, Worte des Lebens. Petrus hat dann dazu gepredigt und er hat Folgendes gepredigt. Das war die Predigt des Petrus an den Cornelius. Jesus von Nazareth, sagt Petrus, der umherging und wohltat und alle heilte. Wie viele heilte? Alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Nicht von Gott gerichtet wurden, sondern vom Teufel überwältigt waren. Es ist eine Sache, von Gott gerichtet zu werden. Es ist was anderes, vom Teufel überwältigt zu werden. Weil man einfach nicht weiß, dass Heilung einem gehört. Oder weil man sich hineindenkt in ganz, ganz seltsame Logiken, so wie Eva das passiert ist. Und plötzlich war sie die Gelackmeierte. Ja, gibt's leider. Jesus von Nazareth, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Jesus ist gekommen, um die Werke des Feindes zu zerstören. Wir sind in Christus. Deswegen sind auch wir unterwegs und zerstören die Werke des Feindes. Amen. Aber jetzt lass mich auf Lukas Kapitel 13 eingehen. Und zwar hat Jesus am Sabbat gelehrt, Vers 11. Und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte. Und sie war zusammengekrümmt und gänzlich unfähig, sich aufzurichten. Stell dir mal vor, du bist so gebeugt und kannst dich nicht aufrichten, egal wie sehr du das möchtest. Es geht einfach nicht. Lass uns sehen, wie mit dieser Frau umging. Also, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte und die völlig zusammengekrümmt war und sich nicht aufrichten konnte. Als Jesus sie aber sah, rief er ihr zu und sprach zu ihr, Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Das ist Musik in den Ohren einer solchen Person. Und er legte ihr die Hände auf und sofort wurde sie gerade und verherrlichte Gott. Der Synagogenvorsteher aber, unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, begann und sprach zu der Volksmenge, 6 Tage sind es, an denen man arbeiten soll, an diesen kommt und lasst euch heilen. Nicht am Tag des Sabbats. Also der Mann, der freut sich nicht über die Heilung dieser Frau, sondern er haut auf sie verbal ein, aber eigentlich meint er Jesus. Na, wieder so ein Fall. Er haut aufs Ross ein, meint aber den Reiter. Er schimpft diese Frau, schimpft aber in Wirklichkeit Jesus. Warum? Weil Jesus am Sabbat geheilt hat. Dem war also das Halten dieser Regel wichtiger als die Heilung dieser Frau. Es gibt leider so Leute. Aber wie reagiert jetzt Jesus? Jetzt pass mal auf, wie Jesus reagiert. Das spricht Bände zu uns. Pass mal auf. Jesus nun antwortete ihm und sprach, Heuchler! Also Jesus ist manchmal nicht unbedingt super höflich. Vor allem, wenn es um etwas geht. Normalerweise war er immer höflich. Bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn hinab und tränkt ihn? Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, also die einen Bund mit Gott hat, die zum Volk des Bundes gehört, für die Verheißung aus 2. Mose Kapitel 5, Vers 26 gilt. Was steht da nochmal? Ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin der Herr, der dich heilt, steht da. Wir haben es gerade gelesen. Diese gute, unschuldige, gerechte Frau, die Frau, die Gott nachfolgt, die keine Sünde getan hat, diese Tochter Abrahams, die der Satan gebunden hat, 18 Jahre, sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats, an Gottes Tag? Jesus tut hier Fürbitte für diese Frau. Er verwendet sich für sie. Er tritt hier auf als ihr hoher Priester. Er sagt, diese Frau ist gut, diese Frau hat keine Sünde getan, sie ist trotzdem krank, sie ist trotzdem gebunden. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und dann legt er ein Wort beim Vater ein für sie. Er legt ihr die Hände auf und sie wird geheilt. Wir sehen hier den hohepriesterlichen Dienst Christi in Manifestation. Und als man dieser Frau die Heilung wieder ausreden will, heute nicht, ja, komm später wieder, wir beten später für dich, sagt Jesus, nein, jetzt ist die Kraft Gottes hier, jetzt beten wir für sie, jetzt wird sie geheilt. Es ist furchtbar, dass sie auch nur einen Tag länger krank ist. Schau, wenn du mit Gott gehst und krank bist, dann ist es die Haltung, die Gott dir gegenüber hat. Gott will nicht, dass du einen Tag länger krank bist. Er will nicht, dass du einen Tag länger leidest. Egal, ob es gerade der richtige Tag ist oder der falsche Tag ist, er ist bereit, dich zu heilen. Das drückt Jesus hier aus. Und nichts anderes. Also wir halten fest, hier haben wir eine gute Frau, die keine Sünde getan hat, die in ihrer Gerechtigkeit, in ihrer Rechtschaffenheit gewandelt ist, am Sabbat in die Synagoge, wir würden heute sagen, am Sonntag in die Kirche gegangen ist und trotzdem 18 Jahre lang gebunden war, bis endlich einer kam, der an Heilung geglaubt hat, ihr die Hände aufgelegt hat und sie gesund worden ist. Jesus hat ihr geholfen. Er hat ihr über die Schwelle hinein in die Heilung geholfen. Ja, das ist auch unsere Aufgabe, wisst ihr? Den Leuten nicht ein schlechtes Gewissen einreden, sondern zu sagen, hey, Jesus verwendet sich für dich. Du hast mit deinen Sünden gebrochen. Er ist jetzt bereit, dich zu heilen. Zieh dir das an. Empfang das. Sag ja dazu. Zu oft geht es uns wie dem Aussätzigen im ersten Kapitel vom Markus-Evangelium. Auch wichtig. Es kommt ein Aussätziger zu ihm. Der nimmt sich also allen Mut zusammen und geht auf diese Menschenmenge zu, wo Jesus ist. Hat er eigentlich so nicht gedurft. Und er sagt dann von Weitem schon zu Jesus, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Der wusste, er kann, aber will er? Und Jesus geht auf ihn zu, streckt die Hand aus, legt sie auf ihn drauf und sagt zu ihm, ich will, sei geheilt. Und sofort hat ihn die Kraft Gottes durchströmt und der Geist Gottes hat alles wiederhergestellt, was kaputt war an diesem Mann. Und er war gesund, er war geheilt. Und Jesus sagt dann so, und jetzt gehst du in den Tempel und bringst du das Opfer da, das Mose vorgeschrieben hat, ihnen zum Zeugnis, damit auch die Priester merken, hoppala, da ist jemand von Aussatz geheilt worden, was ist denn da los? Damit sich auch die Priester anfangen, für Jesus zu interessieren, das war der Hintergedanke. Aber der Mann, der ist natürlich rumgelaufen, hat es überall erzählt. Jesus ist hingegangen und war vollkommen unbeeindruckt von der Ansteckungsfähigkeit der Lepra, des Aussatzes. Sinn hat dem Mann die Hände aufgelegt, was er eigentlich nicht hat gesollen vom Gesetz her. Es war nicht erlaubt, dass du einen Aussätzigen berührst. Jesus hat es einfach gemacht. Er hat sich darüber weggesetzt, hat für den Mann gebetet, hat ihm die Hände aufgelegt und der Mann wurde geheilt. Jesus hat gesagt, ich will. Und ich sag mal, Jesus sagt auch zu dir, ich will. Es sei denn, du steckst in irgendwelchen Sünden fest und dein Gewissen überführt dich schon die ganze Zeit. Wenn das auf dich nicht zutrifft, dann ist Gottes Wille für dich, dass du geheilt wirst. Ich will, sagt Jesus, ich will. Jesus sagt noch einmal, ich will. Der sagte, ich will kommen und ihn heilen. Auch wieder in Kapernaum, ungefähr zur selben Zeit. Da kommt ein römischer Hauptmann, kommt zu ihm und sagt, Rabbi, Meister, mein Knecht liegt daheim und wird furchtbar, er ist gelähmt und wird furchtbar gequält. Komm doch und heil ihn. Und Jesus sagt, ich will kommen und ihn heilen. Jesus sagt zweimal, ich will, in Bezug auf Heilung. Und auf zwei oder drei Zeugen hin soll alles in der Bibel eben festgesetzt werden und soll man seine Schlüsse daraus ziehen. Also grundsätzlich ist Gottes Wille Heilung auch für dich. Dreh dich nochmal zu deinem Nachbarn und sag, auch für dich. Halleluja. Jetzt lass mir mit folgenden Gedanken enden. Jesus sagt ja, die Frau hatte einen Geist der Schwachheit. Er hatte die Hände aufgelegt, der Geist der Schwachheit ist aus ihr verschwunden und sie war wieder stark. Jetzt sage ich Folgendes. Wenn der Teufel Leute blind machen kann, Leute taub machen kann, Leute lähmen kann, dann kann Gott Leute gesund machen und Leute herstellen und Leuten Kraft geben. Wenn der das Schlechte kann, dann kann Gott das Gute. Glaubst du das? Absolut, absolut. Lass das einmal in dich einsinken. Wir sehen das auch. Schau, Mose zum Beispiel ist 40 Tage auf dem Sinai oben gewesen, hat mit Gott konferiert. Er hat die ganze Zeit weder gegessen noch getrunken. Warum? Die Kraft Gottes hat ihn erhalten. Elia ist von einem Engel gespeist worden. Und dann ist er 40 Tage ohne zu essen und zu trinken in der Wüste herumgegangen. Gott hat ihn erhalten. Gott hat ihn aufrechterhalten. Als Jesus in Gethsemane war und dort gelitten hat, tief depressiv war, seine Seele zum Tod betrübt war, wegen des Kreuzes, auf das er jetzt also zugesteuert hat, kam ein Engel aus dem Himmel und hat ihn gestärkt. Und dann plötzlich war die Niedergeschlagenheit weg Und dann war wieder der Alte, er war wieder voller Gnade, voller Kraft. Als sie ihn dann verhaften wollten, hat er gefragt, wen sucht ihr? Und sie haben gesagt, Jesus von Nazareth. Und Jesus hat gesagt, ich bin's. Und die Kraft Gottes kam auf die und die sind alle unter der Kraft Gottes umgefallen. Da war er wieder voll souverän. Warum? Weil er im Gebet den Durchbruch erlebt hat. Ein Engel kam und hat ihn in seiner Seele gestärkt. Ich sage dir mal eins, Engel sind auch unterwegs mit Segen zu dir. Bedank dich beim Herrn dafür. Dann machst du die Tür noch ein wenig weiter auf für sie. Ich kann mir vorstellen, dass beim einen oder anderen Engel Gottes vor der verschlossenen Tür stehen. Mit ihren Segnungen, mit Heilung, mit Gelingen, mit guten Zufällen. Und sie warten darauf, dass du ihnen aufmachst. Jesus selber sagt sogar mal, ne, siehe, ich stehe vor die Tür und klopfe an. Wer mir aufmacht, zu dem komme ich rein. Und bei dem, mit dem esse ich dann zu Abend, mit dem speise ich dann. Also, wie machst du die Tür auf? Dadurch, dass du diese Situation, diese Wahrheit, dass Gott dich heilen will, bejahst zunächst einmal. Mehr musst du zunächst gar nicht tun. Amen. Mir ist jetzt die Zeit davon gelaufen. Wenn du auch Jesus in dein Leben einladen möchtest, so wie wir das hier gemacht haben, dann ermutige ich dich, bete jetzt mit. Wir beten alle miteinander. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Der wichtigste Schritt ist getan. Und jetzt öffne dein Herz für ihn, lies in der Bibel, bet und dann schau, was passiert. Amen. Gottes Segen.